Sie haben bemerkt, dass der Titel bei der Einladung nicht mit dem übereinstimmt, was ich sagen werde. Und da bin ich eigentlich recht dankbar darüber. Auch in Anbetracht eines einzigen Zitates, da eines berühmten Mannes. Ich habe hier dann den Vorteil, dass ich eben nicht berühmt bin. Und dass ich jetzt auch einiges sagen darf anhand von Quellen, wie sich die Expansion des Islam auf die orientalischen Christen ausgewirkt hat. Zuerst zur religiösen Situation im arabisch-persischen Raum um 600 nach Christus. Das heißt, vor der Entstehung des Islam. Das ist sehr aufschlussreich, um überhaupt Mohammed zu verstehen. Von 224 bis etwa 650 erstreckte sich das sassanidische Persien vom persischen Golf im Süden bis nach Armenien im Nordwesten und zum Indus im Osten. Die Nationalreligion der Sassaniden war der Zoroastrismus, das heißt eine synkretistische Vielgötterreligion, deren Kern ein Dualismus von Gut und Böse ist. Dann die Juden wurden unter Nebukadnezar um 587 vor Christus nach Babylon verschleppt. Nur ein Teil von ihnen kehrte Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus ins Land Israel zurück. Bedingt durch die römisch-jüdischen Kriege zwischen 70 und 135 nach Christus flüchteten viele Juden ins sassanidische Persien. In Mesopotamien gab es in der Folge blühende jüdische Gemeinden. In der Südprovinz zwischen Euphrat und Tigris bildeten die Juden sogar die Bevölkerungsmehrheit. Das heißt, es müssen dort Hunderttausende von Juden gelebt haben. Das ging vielleicht sogar in die Millionen. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem ermöglichte eine intensive Bodennutzung. Diese Provinz war wegen ihrer Fruchtbarkeit, ihrer Gärten und Obstanlagen berühmt. In Babylon entstand um 500 nach Christus der jüdische Talmud, ein umfangreiches Kommentarwerk zum Alten Testament. Man hat im letzten Jahrhundert in Dura Europos eine Stadt ausgegraben, die in Ostsyrien liegt. Und dort gibt es in etwas erhöhter Lage, die Stadt lag nicht weit vom Euphrat entfernt, gab es einen Schutthaufen, den man dann zu durchwühlen begann. Und da hat man wunderbare Bilder gefunden. Ich habe da einige Fotos. Hier in dieser Synagoge also ist Esra abgebildet, wie er aus der Bibel liest. Das heißt, in der damaligen Zeit haben auch die Christen und die Juden auf diese Weise ihre Schriftrollen gelesen. Dann haben wir eben im letzten Vortrag davon gehört, wie da Mose aus dem Nil gefischt wurde. Das ist hier auf sehr eindrückliche Weise dargestellt. Und ein drittes Bild. Es ist nicht mehr alles drauf, die Leinwand ist ein bisschen weit oben. Moses vor dem brennenden Dornbusch. Diese Bilder zeigen, dass die Juden eine sehr hohe Kultur hatten. Und das ist nun auch für den Islam von großer Wichtigkeit geworden. Lass Moses sonst mal noch ein bisschen da unter dem Hellraumprojektor. Im Persischen Reich lebten nicht nur Juden, sondern auch sehr viele Christen. Es waren Nestorianer. Ihr Begründer war Nestorius, der um 430 Bischof von Konstantinopel, heute Istanbul, der Hauptstadt des Oströmischen Reichs war. Er wandte sich dagegen, Maria als Gottesgebärerin zu bezeichnen. Er trat dafür ein, dass sie vielmehr Christusgebärerin genannt werden müsse, da der Erlöser auch eine menschliche Natur habe. Denn in der damaligen Zeit haben etliche Kirchen des Ostens die göttliche Natur von Jesus so stark betont, dass die menschliche Natur immer mehr in den Hintergrund trat. Die hatten also genau das gegenteilige Problem von heute. Mindestens wenn man so auf die Unitheologen bezieht. Damals begann auch dann der sogenannte nestorianische Streit. Nestorius wurde bei einem Konzil in Ephesus im Jahr 431 exkommuniziert und verdammt. Auch seine Anhänger. Maria wurde bei diesem Konzil als Gottesgebärerin definiert. Und seine Anhänger flohen nun nach Persien. Warum nach Persien? Weil das außerhalb des Römischen Reichs lag, also dann das des Oströmischen Reichs. Im Jahr 380 hatte Theodosius der Große, das war der letzte gesamtrömische Kaiser, ein Edikt erlassen, nachdem die katholisch-orthodoxe Kirche, die damals noch ein Ganzes war, die Staatsreligion als Staatsreligion erklärt wurde. Und alle anderen Kirchen, es gab mindestens ein halbes Dutzend und auch weitere heretische Bewegungen und 10 Jahre später sogar das Heidentum, all das wurde verboten von staatlicher Seite. So flohen also diese Nestorianer nach Persien. Und hier in Persien bauten sie eine recht große Kirche auf. Das heißt, viele, viele Menschen kamen zum Glauben. Und zwar sind das hier auf der Folie die roten Signaturen. Das heißt, diejenigen, die dann so in der Nähe von Euphrat und vor allem des Tigris liegen und dann auch noch gegen Osten hin. Die nestorianische Kirche missionierte von Persien entlang den Seidenstraßen durch ganz Innerasien. 635, das ist das Gebiet, wo die Nestorianer missioniert haben. Im Jahr 635 übersetzen sie mit Zustimmung des chinesischen Kaisers in der Hauptstadt Xianfu die Bibel in die chinesische Sprache. Diese Missionsarbeit wäre ein Vortrag für sich selbst. Um 1200 waren etwa die Hälfte der Mongolen Christen. Das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht auf der Folie. Da sieht man rechts einen mongolischen Krieger mit einem Schild und auf diesem Schild befindet sich ein Kreuz, weil er Christ war. Dann gab es neben den Nestorianern auch noch andere Kirchen, vor allem die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien. Antiochien, die Stadt, wo Paulus schon tätig war. Nach Jakob Paradai, dem Begründer der Unabhängigkeit der Kirche, werden ihre Anhänger auch als Jakobiten bezeichnet. Das Zentrum der Kirche war Edessa, eine sehr stark christlich durchdrungene Stadt. Sie dehnten sich ebenfalls nach Mesopotamien aus. Und dann gab es in diesem ganzen Gebiet auch noch gnostische Bewegungen. Die Gnostiker hatten einen ausgesprochenen Dualismus. Sie lehrten, Jesus habe einen Scheinleib gehabt. Und was dann auch interessant ist, wo man auch Spuren im Koran findet, sie haben gelehrt, dass sich der Christus in Gethsemane bei diesem Gebetskampf von Jesus, dass sich also da der Christus von Jesus getrennt habe und die Römer und die Juden dann nur den Jesus ans Kreuz geheftet hätten. Nun zweitens zur Entstehung und Ausbreitung des Islam. Da haben wir heute Morgen schon einiges davon gehört, darum kann ich mich da kurz fassen. Mohammed hat also auf diesem Hintergrund einen neuen Glauben entwickelt. Wir haben also die Juden, wir haben christliche Gruppierungen und dann eben auch noch gnostische Elemente, die wir dann als Folge im Koran finden. Er entwickelt einen Eingott-Glauben, einen recht schroffen Monotheismus, wie wir heute Morgen auch gehört haben. Also da ist nichts davon, keine Spur zu finden, irgendwie von eines dreieinigen Gottes. Nach Auseinandersetzungen mit den Juden und Christen und seiner Flucht der Hedschra gelingt es ihm, Mekka zu erobern und die Kaaba, ein von einem schwarzen Zelt verdeckten Meteoritenstein, zum Nationalheiligtum zu erheben. Der islamische Kalender beginnt mit dieser Hedschra. Die Verehrung der Kaaba ist, so meine ich, ein Rest des animistischen Götzenkults. Also hier hat Mohammed offensichtlich nicht mehr konsequent diesen Eingottglauben durchgezogen. Der Islam war ein Gericht Gottes für die im Theologengezänk festgefahrenen Kirchen. Sie war auch die Quittung für eine der Marien- und Heiligenverehrung sich ergebenden Kirche. Mohammed protestierte, dass Gebete an Geschöpfe nicht an Geschöpfe gerichtet werden dürfen. Und da war er eigentlich ein richtiger Reformer. Aber auf eine andere Seite hin, als wir es in der Bibel finden. Drittens, der Dschihad, der heilige Krieg, als Mittel zur Ausbreitung des Islams. Auf der arabischen Halbinsel lebten die Araber. Zum größten Teil waren sie Animisten, es gab aber auch christliche Gemeinden. Wir wissen da relativ wenig, weil wir kaum Zeugnisse haben. Es ist auch nicht ganz eindeutig, ob diese christlichen Araber bereits eine Bibelübersetzung hatten, aber gewisse Anhaltspunkte sprechen dafür. Diese Araber unternahmen periodisch Beutezüge in die zivilisierten Gebiete, so auch ins angrenzende Mesopotamien. Da überfielen sie jüdische Dörfer und Städte oder auch christliche Städte und plünderten die aus und zogen sich nachher wieder zurück in die Wüste. So lebten auch Juden in Medina und Christen und Juden unter anderem in den Oasen des Hidschads und Nasran. Mohammed und seine Anhänger raubten die Juden von Medina aus. Damals meinte man noch, das seien so die üblichen Beutezüge. Und man merkte nicht, dass da eigentlich nun eine neue Religion sich daran war zu formieren. Mehrere 10.000 Juden kamen dabei um. Frauen und Kinder wurden versklavt. All diese Vorgänge beruhen auf Offenbarungen von Mohammed, die im Koran niedergelegt wurden. Sie wurden für den Dschihad normativ und verpflichtend. Die Beute wurde unter den muslimischen Kämpfern verteilt, wobei ein Fünftel der Prophet für sich beanspruchte. Diese Kriegsbeute heißt mit dem Fachwort Fai. Sie war in der Folgezeit Eigentum der Umma, das heißt also der muslimischen Gemeinschaft, und wurde vom Kalifen verwaltet. Die Umma ist, wie gesagt, die muslimische Gemeinschaft, und zwar im religiösen wie auch im ethischen Sinn. Dies sollte in den folgenden Jahrhunderten für die Juden und Christen eine verheerende Auswirkung haben. In der Oase von Khaybar schloss Mohammed mit den Juden einen Vertrag. Darin wurde festgelegt, welche Summen die Juden abliefern mussten. In der folgenden Zeit wurden sowohl Juden als auch Christen der sogenannten Timma unterworfen, einem sehr ungleichen Vertragswerk. Die Juden wurden unterjocht, auch die Christen, sie mussten sich unter dieses Vertragswerk fügen, sonst wären sie getötet worden. Mohammed und seine Truppen wurden innerhalb kurzer Zeit immer reicher. Michael der Syrer verwertete ältere Dokumente, er lebte dann in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und schrieb Folgendes. Muhammad begann, eine Truppe zu sammeln und nach Norden zu ziehen, um in Palästina Hinterhalte zu legen, sodass er die Araber dadurch, dass er mit Beute zurückkehrte, dazu überreden konnte, an ihn zu glauben und sich ihm anzuschließen. Da er mehrmals von Medina ausgezogen und ohne Beeinträchtigung wieder dorthin zurückgekehrt war, geraubt hatte und mit Beute beladen zurückgekommen war, festigte sich bei ihnen durch ihre Liebe zum Besitz die Sache Mohammeds Verkündigung und ließ bei ihnen die Gewohnheit entstehen, auszuziehen, um Beute zu machen. Bald machten sich die Truppen daran, in zahlreiche Länder einzufallen und dort zu plündern. Mohammed legte das Vorbild, wie seine Anhänger den Islam verbreiten sollten. Er brach auf, um Menschen gewaltsam zum Islam zu bekehren. Soweit dieses Zitat. Beim Tod des Propheten im Jahr 632 hatten fast alle Stämme Arabiens den Islam angenommen. Der Götzendienst war mehrheitlich beseitigt. Die heidnischen Araber hatten die Wahl zwischen Bekehrung oder Tod. Die Schriftbesitzer, Juden wie Christen, mussten den Muslimen Tribut entrichten. Der Nachfolger des Propheten Abu Bakr, er regierte nur 2 Jahre, 632 bis 34, unterdrückte die Revolte der Beduinen und zwang ihnen den Islam und die Bezahlung der gesetzlichen Steuer, das heißt den Zakat, auf. Nachdem er die Halbinsel geeint hatte, trug er den Krieg, den Dschihad, in Gebiete außerhalb Arabiens. Der Dschihad bestand darin, dass den Nichtmuslimen 3 Alternativen aufgelegt wurde: entweder Bekehrung, Tribut oder Tod. Die Muslime waren verpflichtet, bis zum Sieg gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Was die Juden, Christen und Zoroastrier betraf, so konnten sie sich mittels Tributs und je nach Modalitäten die Eroberung freikaufen, aber nur immer für begrenzte Zeitspannen. Anders gesagt, diese Leute wurden mehr und mehr ausgeplündert. Es war ja auch eine reiche Landschaft, wo sie lebten, nicht wahr? Da gab es schon einiges zu holen. Dann steht in den Regeln für den Dschihad nach In Abi Zaid al-Khwairawani, der 922 bis 996 gelebt hat. Er war Vorsteher der malkitischen Rechtsschule im nordafrikanischen Khwairan. Er schreibt, der Dschihad ist eine Pflicht göttlichen Ursprungs. Ihre Erfüllung durch bestimmte Leute kann die anderen davon befreien. Für uns Malakiten, eine der 4 großen islamischen Rechtsschulen, ist es besser, keine Kampfhandlungen mit dem Feind zu beginnen, bevor man ihn nicht aufgefordert hat, die Religion Allahs anzunehmen. Es sei denn, der Feind greift zuerst an. Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder bekehren sie sich zum Islam oder sie müssen die Kopfsteuer, die Jizya, bezahlen. Andernfalls werden sie bekämpft. Die Jizya wird von ihnen nur angenommen, wenn sie sich in einem Gebiet befinden, in dem unser Recht angewandt werden kann. Sind sie außerhalb unserer Reichweite, so kann die Jizya von ihnen nur angenommen werden, wenn sie sich auf unser Gebiet begeben. Andernfalls werden wir gegen sie kämpfen. Dann die Begründung des Dschihad. Das ist nach Ibn Khaldun. Der hat im 14. Jahrhundert in Nordafrika gelebt. Das war auch ein Moslem. Im Islam ist der Dschihad gesetzlich vorgeschrieben, weil er einen universalen Auftrag hat und gehalten ist, die gesamte Menschheit freiwillig oder gezwungen zur Religion des Islams zu bekehren. Weil dies so ist, sind Kalifat und Königtum vereint, sodass der Amtsinhaber die ihm zur Verfügung stehende Kraft haben, beim religiösen und weltlichen dass sie sich zur gleichen Zeit dem religiösen und weltlichen widmen können. Unter diesen Voraussetzungen breitete sich der Islam unglaublich schnell aus. Im 7. Jahrhundert eroberten die islamisierten Araber unter verschiedenen Kalifen, das heißt Nachfolgern Mohammeds, Syrien, Ägypten, Zypern, das sassanidische Persien und die gesamte nordafrikanische Küste bis Tangier. Und das waren alles Gebiete, wo es sehr viele Christen gab. Das sieht man auch heute noch, wenn man vielleicht als Tourist unterwegs ist, in Nordafrika, wie viele Ruinen es da gibt von ehemaligen Kirchen. Von Nordafrika dringen die Araber nach Spanien vor. 711 schlagen sie das Westgotenheer her bei der Schlacht bei Jerez de la Frontera. Sie nehmen bis auf das Königreich Asturien im Nordosten Spaniens die gesamte iberische Halbinsel in ihren Besitz und dringen nach Gallien vor. Erst Karl Martel gelingt es, die Araber zwischen Tuch und Poitiers im Jahr 732 zu besiegen. Dieser Sieg bedeutet, dass Europa nicht der Islamisierung anheimgefallen ist. In weiteren Feldzügen dehnen sie ihre Herrschaft im Osten bis nach Turkestan und bis an den Indus aus. Im 11. Jahrhundert dringen die Türken von Asien in den Nahen Osten ein und werden islamisch. Welches sind nun die Auswirkungen der muslimischen Expansion? Mit der Eroberungspolitik der Araber bricht die seit mehreren Jahrhunderten bestehende Einheit des Mittelmeerraums auseinander und setzt damit der antiken Welt ein unwiderrufliches Ende. Byzanz wird in den folgenden Jahrhunderten zum Puffer gegenüber den arabischen Expansionsgelüsten und den südosteuropäischen Staaten. Zwischen Byzanz und den islamischen Ländern liegt Armenien. Armenien wurde um 300 evangelisiert, die Leute bekehrten sich. Und hier wurde dann das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Der großarmenische Staat umfasste 70 vor Christus dieses große Gebiet. Selbst Syrien gehörte dazu. Dann das Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Und dieses Volk wurde nun von zwei Seiten bedrängt, einerseits von den Byzantinern und andererseits von den Moslems. Da gäbe es auch wieder sehr viel zu sagen. Es ist wirklich ein Wunder, dass dieses Volk bis heute überlebt hat. Hier habe ich noch die Bevölkerungsanteile der Armenier bis 1895, ich gehe jetzt da nicht auf Details ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es ja dann einen Genozid, wo 1 Million, vielleicht noch mehr Armenier umgekommen sind. Erst seit dann ist Armenien eigentlich nur ein kleiner Staat. Zuvor allerdings haben sich die Armenier durch die Repressalien immer wieder ausgebreitet. Bis nach Europa, bis nach Osten, sogar bis nach China. Und wo sie hingekommen sind, haben sie auch Teppiche geknüpft. Ich habe hier vor einigen Jahren einen Teppich gekauft und erst hinterher gesehen, was das für ein spezieller Teppich ist. Jetzt sollte mir vielleicht jemand helfen zu halten. Dieser Teppich enthält eine Menge christlicher Symbole oder mehrere christliche Symbole. Und zwar hier in der Mitte ein Kreuz. Ein Schweizer würde sagen, ein Schweizer Kreuz. Dann haben wir in den Ecken auch symbolisierte Kreuze mit Lilien. Dann haben wir hier und auch dort drüben Lebensbäume, auch ein biblisches Element. Wo die Armenier hinkamen, haben sie also solche Teppiche geknüpft. Und in der folgenden Zeit haben dann dort auch die Christen diese Motive übernommen. Als die Christen ausradiert waren, haben die Moslem solche Teppiche weitergeknüpft mit christlichen Symbolen. Also mit einem solchen Teppich könnte man, jetzt zum Beispiel, der kommt auch ganz aus dem Osten, es ist ein Belutsch, anhand eines solchen Teppichs könnte man den Moslems erklären, wer Jesus ist, indem dass man diese christlichen Symbole erklärt. So könnte man missionieren. Die Armenier haben, wie gesagt, sich verbreitet. Hier zum Beispiel einen Teppich in Indien. Oh, da sieht man vom Bild gar nichts mehr. Was ist denn da? Also hier unten ist dann das Muster dieses Teppichs, der oben abgebildet ist. Da sind mehrere Leute drauf. Und da sieht man dann auch hier wieder Kreuzmuster in, was habe ich gesagt, Indien. Nein, in China natürlich. Also Kreuzmuster auf Teppichen in China durch Armenier, die dorthin geflohen sind. Sie haben also ihre Kultur mitgebracht, besonders jetzt, wenn wir uns wieder eingrenzen, auch im muslimischen Bereich. Die Moslem haben sehr stark profitiert nun von den Kirchen, den Jakobiten, der Maroniten, der Kopten. Diese Christen haben die Araber, die Moslems sogar als ihre Befreier gefeiert, als sie gekommen sind, weil die Byzantiner diese östlichen Kirchen bis aufs Blut verfolgt haben. Die wollten aus diesen Kirchen griechisch-orthodoxe machen, aber das wollten diese Kirchen nicht. Und so sind sie dann durch den Islam vom Regen in die Traufe gelangt. Diese Christen sind dann zu den Kulturvermittlern gegenüber den Moslems geworden. Die Araber waren ursprünglich Nomaden. Da ist die Kultur meistens schnell zusammengefasst. Batior hat ein Buch geschrieben über den Niedergang des orientalischen Christentums unter den Islam. Das ist nicht so einfach zu lesen, denn was sich hier auf fast 500 Seiten dokumentiert, muss man wirklich auch verdauen können, was da an Schlimmem geschehen ist. Sie erfindet nichts, sondern sie lässt einfach die Quellen für sich sprechen. Sie muss allerdings auch dieses Buch unter Pseudonym schreiben, obwohl dann hinten ein Foto von ihr zu finden ist. Aber offensichtlich ist es für die Leute, wird es gefährlich, wenn sie das dokumentieren, was da geschichtlich abgelaufen ist durch den Islam. Das gilt eigentlich auch für mein Referat hier. Ich möchte das nicht, dass es nur irgendwo hingestreut wird. Also die Christen wurden zu den Kulturvermittlern und da schreibt sie, als Schreiber, Sekretäre, Finanzverwalter, Architekten, Handwerker, Bauern, Ärzte, Literaten, Diplomaten, Übersetzer und Politiker bildeten die Christen die Basis, das Gerüst, die Elite und die Hauptstütze des Islamischen Reichs. Ohne sie hätte dieses zweifellos weder errichtet noch entwickelt werden können. Die Massen der besiegten Christen stellten alle Ressourcen und Kenntnisse, die Gesamtheit aller technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften vergangener Zivilisation in den Dienst der Anführer der arabischen und später türkischen Nomaden bzw. Halbnomaden. Islamische Literatur, Wissenschaften, Kunst, Philosophie und Rechtsgelehrsamkeit entstanden und entwickelten sich nicht in Arabien im Schoße einer rein arabisch-islamischen Gesellschaft, sondern unter den besiegten Völkern. Sie nährten sich von deren Kraft und von dem sterbenden, blutleeren Körper des Dhimmi-Systems. Die muslimischen Machthaber wussten diese Hingabe und Treue zu würdigen. Häufig waren die engsten Mitarbeiter und Berater der Kalifen zum Islam übergetretene Christen und auch Zoroastrier. Und seine Leibgarde, deren Kern seiner Armee bestand aus christlichen Gefangenen. Diese waren nicht nur gewandter und einfallsreicher, ihre Verletzbarkeit als Dhimmis oder als Sklaven gewährleistete dem Kalifen eine Ergebenheit, wie er sie bei seinen eigenen Glaubensgenossen nicht hätte finden können. Und das macht schon sehr betroffen. Das heißt also auch, was wir heute noch anschauen können, da im Orient, hier zum Beispiel die Umayyaden-Moschee in Damaskus. Hier befand sich, bevor diese Moschee gebaut wurde, eine christliche Kirche. Ich habe jetzt hier das nicht in alle Details studieren können, aber dieses Gebäude sieht wirklich den christlichen Kirchen von der damaligen Zeit sehr ähnlich. Aber die architektonischen Elemente, die kommen von den Christen. Auch beim Felsendom in Jerusalem, das ist byzantinische Architektur. Die Auswirkung der muslimischen Expansion, Christen und Juden werden zu Dhimmi, das sind die Schriftbesitzer, wie ich schon kurz ausgeführt habe, da gehe ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr näher ein. Dann die Erhebung der Kopfsteuer. Das ist auch nicht immer einfach nur so abgelaufen. Die zahlen ein bisschen mehr als die übrigen. Ich lese da aus einem Quellentext. Als sie merkten, das sind diese Eintreiber, dass er als Bauer nichts geben konnte, da er auf Erden nichts besaß, sagten die Beamten, die ungerechte Richter waren, zu ihm: Komm heraus auf den öffentlichen Platz, suche jemanden aus, von dem du weißt, dass er etwas besitzt, und sage zu ihm: Ich habe meinen Besitz bei diesem Mann hinterlegt. Oder: Er ist mein Schuldner. Und dieser Unglückliche, der von rechts und links, von vorn und hinten, von oben und unten bedrängt wurde, wollte aus Gottesfurcht kein falsches Zeugnis geben. Und dann wird er weiter bearbeitet. Da nahm er Gott zum Zeugen dafür, dass er dazu gezwungen wurde und dass er nicht freiwillig ein falsches Zeugnis gegen sie ablegte, die er nie zuvor gesehen hatte oder die er nicht kannte. Sie wurden abgewiesen, denn ihre Anführer bedienten sich immer neuer Listen und eilten von einer Ungerechtigkeit zur nächsten. Sie beraubten die Armen, die unter ihnen waren, und plünderten sie aus wie Lämmer, die unter die Wölfe gefallen waren. Sie fügten ihnen Qualen aller Art zu und verkauften ihren Besitz, der kaum ausreichte, um die Kopfsteuer zu bezahlen, ganz zu schweigen von anderen Plagen, denen sie ausgesetzt waren. Es wird dann auch berichtet, wie sie das letzte Vieh geraubt haben und wie sie dann auch die Leute auf unglaubliche Weise gequält haben. Also zum Beispiel haben sie jemanden einen Bauern oder so auf den Boden gelegt, ein Brett über ihn gelegt, und dann haben zwei dieser Eintreiber sich aufs Brett gestellt, bis schließlich alle Rippen gebrochen waren und die Eingeweide aus dem Bauch kamen. Da finden Sie also einiges an Quellen in dieser Art in dem Buch. Ich überspringe jetzt auch da wieder einiges an Quellen, die ich mir noch rausgeschrieben habe. Dann eine weitere Auswirkung der muslimischen Expansion, die Ehepraxis und die Versklavung der unterworfenen Bevölkerung. Seit seiner Frühzeit hat sich der Islam durch Mischehen ausgebreitet. Nach islamischem Recht kann ein Moslem eine Nicht-Muslimin heiraten, das heißt auch eine Christin. Die Kinder dieser Ehe müssen allerdings Muslime werden. Da die Religion vom Mann bestimmt wird, darf eine Muslimin nicht mit einem Nicht-Muslim verheiratet werden. Diese Ungleichheit hat dem Islam enorme Vorteile verschafft. Ein muslimischer Soldat konnte nun nicht-muslimische Frauen heiraten, die er da erobert hat in einem nicht-muslimischen Land. Es gab auch die Situation, dass dann Kinder gestohlen wurden und dann auch muslimisch erzogen wurden. Besonders gab es das im Osmanischen Reich bei den Türken, bei der Knabenlese. Da werden haufenweise Kinder weggeführt von ihren Eltern. Es gab ein Gesetz, dass da immer wieder jedes fünfte Kind geholt wurde. Wenn sich die Eltern gewehrt haben, wurden sie zusammengeschlagen, egal ob sie zu einem niederen oder hohen Stand gehörten. Und oft war es so, dass aber auch jedes dritte oder noch mehr der Kinder weggeführt wurden. Es konnte auch vorkommen, dass wenn sich die Eltern zu sehr wehrten, dass sie auf der Stelle getötet wurden und gleich alle Kinder dann weggeführt wurden. Seit dem 7. Jahrhundert betreiben die Araber die Sklavenhaltung. Sie dient auch als Mittel zur Bekehrung. Die konvertierten Sklaven werden besser gehalten, nicht aber unbedingt freigelassen. Nicht versklavt werden dürfen diejenigen, die freiwillig Moslems werden. In Schwarzafrika betätigen sich die Araber und die islamisierten Tuareg als gefürchtete Sklavenjäger. Schließlich noch ein paar Worte zur neueren Zeit. Arabische und christliche Aufstände im Vorderen Orient beantworteten die Türken mit Repressionen und gelegentlichen Massakern. Das ist dann vor allem die Geschichte auch des 19. Jahrhunderts, die sogar ins 20. Jahrhundert hineingeht. Das sieht man sehr deutlich bei den Armeniern. In Syrien, Libanon und Ägypten bauen die Christen in der neueren Zeit christliche Schulen, Universitäten und Druckereien auf, die auch Moslems offenstehen. Nochmals werden emsig Bücher ins Arabische übersetzt, zuerst naturwissenschaftliche, dann Ende des 19. Jahrhunderts auch Werke der europäischen Kunst, Kultur und Politik. Unter den Moslems steht seit etwa 1700 eine aufgeschlossene und aufgeklärte Schicht. Christen, die sich zu ihren orientalisch-arabischen Wurzeln bekennen, werden im Kampf gegen den europäischen Kolonialismus zu Wegbereitern des arabischen Nationalismus. So ist zum Beispiel der politisch liberal denkende Christ Michael Afrak aus dem heutigen Syrien der Mitbegründer der arabisch-sozialistischen Baath-Partei. Während Saddam Hussein und die Baath-Partei im Jahr 2003 im Irak durch US-geführte Koalitionstruppen gestürzt wurde, regiert sie in Syrien noch heute. Die ursprünglich von den orientalischen Christen entfachte panarabische Bewegung in den 50er Jahren bekam ebenfalls den Auftrieb, der notwendig war, um die europäische Kolonialherrschaft aus der ganzen arabischen Welt zu vertreiben. Obwohl der Anteil der Christen in Syrien, in Libanon und in Ägypten in Staatsämtern überproportional hoch ist, bleibt ihre Situation labil bis bedrohlich. Die syrisch-orthodoxen empfinden sich als arabische Christen. Sie pochen auf die Trennung von Staat und Religion. Dieses christlich-arabische Selbstbewusstsein lehnen die Moslems jedoch mit dem Verweis auf die Scharia, das islamische Recht, immer konsequenter ab. So vergrößert sich bei den orientalischen Christen der Zwiespalt zusehends zwischen ihrem Land und ihrem Glauben. Das hat nun auch die Folge gehabt, dass sie in den letzten Jahrzehnten in immer stärkerem Maß ausgewandert sind. Heute ist das traditionelle Christentum im Orient zum großen Teil verschwunden. Die meisten Kirchen sind leer. Allerdings entstehen heute an verschiedenen Orten neue, erweckliche Kirchen. Man kann nur gespannt sein, wie Gott mit ihnen Geschichte schreiben wird. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ob da etwas Ähnliches passiert, wie wir erlebt haben 1989. Ich kam einmal ins Gespräch mit Bruno Herrn. Er war der Leiter der Deutschen Missionsgemeinschaft. Da habe ich ihm ein bisschen so geklagt. Ja, jetzt ist ja, ist schon schön, dass jetzt eigentlich der politische Kommunismus da eingebrochen ist. Aber was ist mit dem Islam? Das ist ja wie ein riesen Betonklotz, größte Bedrohung für uns. Dann hat er mir gesagt, ja, glauben Sie denn nicht, wenn Gott jetzt den politischen Kommunismus da so zusammenbrechen lassen, dass dieser erratische Klotz, dieser Betonklotz des Islam, dass da den Gott nicht auch durchschütteln könnte. Und wenn der Beton dann tüchtig durchgeschüttelt wird, dann beginnt er sich aufzulösen. Mit dieser Hoffnung lebe ich. Danke für das Zuhören.